Ja, die Überschrift über die Kapitel 24 bis 27 habe ich die Vollendung genannt. Wir finden in Kapitel 24 einmal das Gericht über Israel. Noch einmal, wie gesagt, das ist ja schon mehrmals angesprochen worden, als auch über die ganze Schöpfung. Und das Ende davon ist dann, dass der Herr regieren wird. Hier ein Vers, der sehr deutlich, plastisch beschreibt, wie ernst diese Gerichte sind. Ihr könnt das selbst lesen, das erspare ich mir, das vorzulesen. Ich hoffe, dass meine Stimme sich noch ein bisschen mehr erholt. Das Ende für Israel aber wird die Rettung sein, darum ein Loblied, in dem sie zum Ausdruck bringen, Gott ist Sieger. Ein wunderbarer Vers auch hier in Kapitel 25, Vers 9. An jenem Tag wird man sprechen, siehe da, unser Gott, auf den wir harrten, dass er uns retten würde. Da ist der Herr, auf den wir harrten. Lasst uns frohlocken und uns freuen in seiner Rettung. Und das Wunderbare wird eben sein, dass sie erkennen werden, dass der Gott, auf den sie harrten, der Herr Jesus ist, ihr Messias. Und wir wollen das auch einmal anwenden auf uns, wenn der Herr Jesus kommt, um uns zu holen. Werden wir nicht auch sagen, siehe da, unser Herr, auf den wir gewartet haben. Die Errettung unserer Seelen, die haben wir schon, seit dem Tag unserer Bekehrung. Wir tragen sie davon, wie Petrus das schreibt. Aber die Errettung unseres Leibes erwarten wir noch und sie wird stattfinden, bei seinem Kommen, um die Gläubigen in den Himmel zu holen. Dann haben wir in Kapitel 26 das Rettungslied Judas, in dem sie die Treue und Gnade Gottes besingen. Herr, du wirst uns Frieden geben. Denn du hast ja alle unsere Werke für uns vollendet. Herr unser Gott, über uns haben Herren geherrscht außer dir. Durch dich allein gedenken wir deines Namens. Diese dritte Zeile spricht natürlich von der Zeit, die er eigentlich angefangen hat, mit Nebukadnezar. Die Zeit der Nationen, die Zeit, wo sie immer unter Fremdherrschaft waren, dieses Volk. Heute sind sie es nicht mehr, aber Frieden haben sie natürlich noch nicht. Kapitel 27. Wie gesagt, das Thema ist immer wiederholt sich immer wieder. Aber da finden wir auch als zweiten Abschnitt der erneuerte Weinberg. Der Weinberg, von dem wir in Kapitel 5 gelesen haben, wo Gott alles getan hat und der keine Frucht für ihn gebracht hat. Er wird dann erneuert. Und es wird ja so sein, heute sind in Israel vorwiegend Juden, so werden sie auch genannt, die Juden, es Nachkommen, die aus dem Stamm Juda sind, die meisten von ihnen. Sie sind schon im Land, weil die Juden sind ja aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt nach 70 Jahren. Sie sind dann zwar 70 nach Christus noch einmal weltweit zerstreut worden, als der Tempel wieder zerstört wurde, aber sie sind dann nach dem Zweiten Weltkrieg wieder in ihr Land zurückgekehrt. Aber das sind vorwiegend Juden, solche aus dem Stamme Juda, während die 10 Stämme noch immer verschollen sind. Aber dann werden auch sie kommen, die damals durch die Assyrer vertrieben worden sind, die Verlorenen im Land Assyrien, und die ja nicht aus der Gefangenschaft zurückgekehrt sind. Das hängt damit zusammen, dass der Herr, dass die Juden anders behandeln wird wie die 10 Stämme. Und zwar ernster. Weil die Juden, zu ihnen ist der Messias gekommen, der Herr Jesus. Und sie haben ihn verworfen. Und sie haben ihn durch die Römer ans Kreuz nageln lassen. Diese Schuld trifft die 10 Stämme nicht. Sie waren nicht mehr im Lande. Sie haben den Herrn Jesus selbst nicht verworfen. Und darum wird auch ihre Drangsal geringer sein als die Drangsal des Stammes Juda. Auch sie werden nicht alle zurückkehren nach Israel. Gott wird sie aus den Ländern herausführen. Aber dann wird er in der Wüste eine Scheidung machen zwischen denen, die wirklich glauben, und denen, die nur dem Geblüt nach Israeliten sind. Und nur die, die wirklich glauben, auch von den 10 Stämmen, sie kommen wirklich dann in das Land, aber zu einem Zeitpunkt, als der Herr Jesus schon gekommen ist. Während die 2 Stämme, die werden erleben das Kommen des Herrn im Lande. Darum haben sie in der Zukunft eine etwas andere Behandlung als die 10 Stämme. Dieses Prinzip, dass Gott auch im Gericht durchaus differenziert. Er sagt einmal, der eine wird mit wenigen Schlägen geschlagen und der andere wird mit mehr Schlägen geschlagen. Das hängt von der Schwere der Schuld ab und von der Größe der Verantwortlichkeit. Das sieht man auch bei dem Unterschied der Behandlung von den 10 Stämmen, die eben, wie gesagt, ihren Messias nicht verworfen haben, weil sie gar nicht mehr im Land waren, und den 2 Stämmen. Aber auch sie werden dann kommen aus den Völkern, werden nach Israel kommen, ein Überrest jedenfalls, und werden den Herrn anbeten auf heiligem Berg in Jerusalem. Jetzt kommt das zweite, ausführlichere, sechsfache Wehe. Das erste Wehe geht über Ephraim. Zur damaligen Zeit, als Jesaja lebte, wie gesagt, wir hatten gesehen, dass in seiner Zeit die Wegführung der 10 Stämme in die assyrische Gefangenschaft war. Zur damaligen Zeit war Ephraim gegenüber Juda mehr dem Götzendienst verfallen. Das lag daran, dass der Tempel halt im Südreich war und sie dort gar nicht mehr hingingen und wirklich dem Götzendienst verfallen war, auch alle ihre Könige von Anfang an. Jerobeam, der erste König, der Gegenspieler zu Rehabeam, dem Sohn Salomos, er hatte schon zwei goldene Kälber aufgerichtet, eins in Dan und eins in Bethel, um damit dem Volk zu sagen, das sind eure Götter, ihr müsst dann nicht nach Jerusalem ziehen. Und dann finden wir ganz schlimme Könige im Nordreich, wie den König Ahab, der zur Zeit von dem Propheten Elia gelebt hat. Wir finden dort die Baalspriester, die Geschichten kennt ihr. Also Ephraim, das ist das Nordreich, das ist ein Synonym für das Nordreich. Ihm gilt das erste Wehe. Das, was dort beschrieben wird, ist der Einfall des Assyrers, nicht der starke und mächtige, der wie ein Hagelwetter, wie ein verderbender Sturmwind dann hereinbrechen wird. Das zweite Wehe gilt dem Südreich und vor allem der Stadt Jerusalem. Die noch zu der Zeit noch nicht so dem Götzendienst ergeben waren, obwohl Anfänger auch schon dort waren. Aber Gott muss sagen, weil dieses Volk sich mit seinem Mund naht und mich mit seinen Lippen ehrt und sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir angelerntes Menschengebot ist, darum siehe, will ich fortan wunderbar mit diesem Volk handeln. Und die Weisheit seiner Weisen wird zunichte werden und der Verstand seiner Verständigen sich verbergen. Ich habe diesen Vers ausgewählt, weil er auch wieder auf uns anwendbar ist, oder weil wir uns das eben auch fragen müssen. Es kann sein, dass wir sonntags den Gottesdienst, wie wir das nennen, besuchen. Es kann sein, dass wir unter Gläubigen uns versammeln, die etwas von Anbetung kennen. In den großen Kirchen, ich will da nicht schlecht darüber reden, aber kennt man das kaum noch? Wirkliche Anbetung Gottes. Da ist halt der Gottesdienst, aber das ist Predigtdienst, was Sie meinen. Das nennt die Bibel eigentlich nie Gottesdienst, den Predigtdienst. Sondern unter Gottesdienst verstehen wir, wenn wirklich Gott dienen, nicht Gott uns dient. In der Predigt dient Gott uns. Aber wenn wir anbeten, dann dienen wir Gott. Und das wird in vielen christlichen Gemeinschaften oder Kirchen nicht gekannt. Aber wo man das noch kennt, wo man als Gemeinde zusammenkommt, um Gott wirklich zu loben, zu preisen, da kann das auch sein, dass das nur äußerlich ist und dass das Herz aber, wie es hier ist, nicht nahe bei Gott ist. Und dann hier noch etwas sehr Ernstes: Ihre Furcht vor mir, angelerntes Menschengebot ist. Da gibt es eine Leitung oder es gibt Führung unter den Christen. Und wenn man sein Leben nur führt unter ihren Augen und sagt, ich darf bloß nichts tun, dass die auf mich aufmerksam werden. Ich muss mich korrekt verhalten. Ich muss das so tun, wie sie sagen, was sie anordnen. dann ist das Furcht vor angelernten Menschen geboten. Nein, unsere Furcht muss vor Gott sein und vor seinem Wort und nicht vor Menschen. Und jetzt kommt er, nachdem er die 10 Stämme und die 2 Stämme, das Wehe darüber ausgerufen hat, der Prophet, ruft er jetzt das Wehe über solche aus, die durch etwas charakterisiert sind, sei es, dass sie aus Ephraim sind, sei es, dass sie aus Jerusalem sind, aus dem Südreich. Er spricht ein Wehe aus über die Gottesverächter. Das sind natürlich solche, die ein äußeres Bekenntnis haben zu Gott. Hier sind die Gottesverächter, werden hier Spötter genannt, nicht? Und es wird ein Tag kommen, da wird der Spötter verschwinden und ausgerottet werden alle, die auf Unheil bedacht sind. Aber was so schön ist, wir hatten vorhin gehört, dass über das Volk ein Gericht kommen würde. Sie würden hören, doch nicht hören. Sie würden sehend, doch nicht sehen. Und wir hatten gesehen, dass dies aufgegriffen wird, auch in Matthäus 13 von dem Herrn Jesus, sagt, ich rede in Gleichnissen, damit sie hören und doch nicht verstehen. Und wir hatten uns auch erinnert, dass in fremden Sprachen am Tag der Pfingsten zu ihnen geredet wurde. Sie hörten Worte, aber sie konnten sie nicht verstehen, weil sie diese Sprachen nicht beherrschten. Und das war ein Gerichtszeichen für sie. Aber dann wird ein Tag kommen, da werden die Tauben die Worte des Buches hören. Ich hatte jetzt in der Pause erfahren, dass jemand unter uns ist, der früher eine Muslimin war. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es gab eine Zeit in ihrem Leben, da kannte sie vielleicht die Bibel noch gar nicht. Und dann hat das Gott gewirkt, dass sie diesem Wort Glauben geschenkt hat. Das ist ein großes Wunder. Also es ist immer ein Wunder, ob wir nun im Christentum aufwachsen oder im Islam. Es ist immer ein Wunder, wenn ein Mensch plötzlich dieses Buch, ja, dass das plötzlich zu seinem Herzen spricht. Als du mir das sagtest in der Pause oder sagtest, wo du herkommst, ich war Lehrer gewesen an einer Schule bis zum 56. Lebensjahr und dann bin ich ganz in das Werk des Herrn gegangen. Und die letzte Abiturfeier, die beste, die ich in dem Jahrgang habe, war eine Muslimin. Eine hervorragende, fleißige Schülerin, sehr nettes Mädchen oder junge Frau, die war ja 18, 19, Entschuldigung, die ich wirklich geschätzt habe. Und bei dem Festessen da, nach dem Abitur, da saß sie mir so schräg gegenüber und da sagt sie, Herr Ziefeld, wenn Sie wüssten, durch das, was sie in der Klasse und auf Studienfahrten und so, was sie mal immer wieder gesagt haben, ich war ganz kurz davor, Christ zu werden. Aber ich dachte, habe ich nicht genug gesagt. Tat mir so leid, weil ich diese junge Frau wirklich sehr schätzte. Ja, der Herr kann natürlich, vielleicht hat er noch weiter an ihr gewirkt. Also da werden die Tauben plötzlich, die nicht hören konnten, dass die Worte des Buches hören. Und die Blinden werden sehen. Das haben wir ja so schön in Johannes 9, jener Blindgeborene, wo die Jünger sagten, der hat gesündigt, der oder seine Eltern. Und sagte Jesus, weder er, das war es so und so unlogisch. Ich meine, wenn er von Geburt an blind war, hat er ja noch gar nicht gesündigt. Da konnte die Blindheit ja nicht eine Strafe sein für eine Sünde, die er noch gar nicht hatte tun können. Nicht? Das war also schon unlogisch in sich. Aber es hätte ja eine Strafe Gottes für die Eltern sein können, weil sie in Sünde leben. Aber Jesus sagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Womit er nicht sagen will, die haben überhaupt nicht gesündigt. Er will nur sagen, dieses Blindsein ist nicht die Folge einer konkreten Sünde bei ihnen, sondern damit die Herrlichkeit Gottes an ihm offenbar wird. Und dann tut der Herr Jesus ja was ganz Eigenartiges. Er spuckt wirklich da auf die Erde, nicht? So dass der Staubtropf von seinem Speichel feucht wird. Und dann rührt er da drin rum. Und hat da so einen Brei dann an den Fingern und da streicht er dem auf die Augen. Also jeder Augenarzt, der wäre an die Decke gesprungen. Ich habe so etwas Furchtbares. Das tut ja jetzt erst recht weh. Und dann sagt er ihm, gehe zum Teich Siloam. Das Siloam ist übersetzt gesandt und wasche dich. Und er war gehorsam. Er war ja von Geburt auf blind. Und ich denke, dass er sich in Jerusalem als Blinder auskannte, ohne geführt zu werden. Er wusste jetzt 10 Meter so und so viele Schritte so und jetzt war ich da. Und dann bin ich beim Teich und dann wusch er sich. Und dann sah er. Ist ein Wunder. Natürlich ist das ein Wunder. Wir wissen von kleinen Kindern, nicht, dass sie am Anfang noch gar nicht, wenn sie geboren werden, noch gar nicht richtig sehen können. Die Augen sehen zwar schon, aber die Verbindung zum Gehirn, das ist noch nicht ganz alles am Platz und ausgeprägt. Da könnte mir natürlich jemand unter euch mehr erzählen als ich. Aber dann wurde diese blind von Geburt an, der hatte nie was gesehen, nie. Plötzlich sah er alles klar. Und dann lernte er noch den Herrn Jesus kennen. Sie haben ihn dann ja aus dem Tempel rausgeworfen, weil er sich auf die Seite dessen stellte, der ihn geheilt hatte. Und kaum ist er rausgeworfen aus dem Tempel, dann kommt der Herr Jesus. Den hatten sie ein Kapitel vorher rausgeworfen, ja, aus dem Tempel. Und jetzt hatten sie den rausgeworfen, den er geheilt hatte. Also das ist einfach eine wunderbare Begebenheit. Von einem Menschen, der im Dunkeln war und in der Finsternis und jetzt sehen seine Augen. Ja, was Gott auch so beklagt hatte bei seinem Volk war, dass sie immer, wenn sie von einer Nation angegriffen wurden, bedrängt wurden, sie Schutz gesucht haben, Beistand bei einer anderen Nation. Jetzt waren es die Assyrer, die im Norden waren, dann suchten sie Schutz bei Ägypten. Der Herr ruft ein Wehe aus darüber, dass sie das tun. Ich gehe nochmal zurück. Ja, sie hatten diesen Schutz gesucht vor dem von Norden hereinbrechenden Assyrer, nicht? Und hier sagt er, ihr braucht da keinen Schutz suchen. Der Assyrer wird untergehen. Das muss euch nicht zutiefst erschrecken. Der kommt zu seinem Ende. Und dazu brauch ich nicht Ägypten. Denn so spricht der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und durch Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein, aber ihr habt nicht gewollt. Hier sind auch Geschwister vielleicht in übenden Umständen. Wenn ich an unseren Bruder Peratona denke, der so gut wie nichts mehr sieht, das ist nicht einfach. Zudem das hohe Alter und eine gewisse Gebrechlichkeit, die das Alter mit sich bringt, Ja, nur sagt der Herr ihm, im Stillsein und im Vertrauen wird deine Stärke sein. Das sagt er zu jedem hier, der irgendwie in Übungen ist. Wenn wir an unseren Bruder Sebastian denken, auch übende Umstände, nicht? Was sagt der Herr? Im Stillsein und im Vertrauen wird eure Stärke sein. Und ich kenne nicht alle eure Umstände, aber jeder hat so seine Umstände und das ist, was Gott uns sagt, wo wir Kraft gewinnen. Nicht indem wir auf andere vertrauen, indem wir Beistand suchen bei Menschen, sondern dass wir auf ihn vertrauen. Das Kapitel 31 schließt sich an sich und beinhaltet auch noch Gedanken, die wir schon in Kapitel 30 haben. Dieser Bund mit Ägypten, das merken wir jetzt. Ich habe hier jetzt den ersten Vers von Kapitel 31. Wehe denen, die nach Ägypten hinabziehen um Hilfe. Die haben also von Jerusalem Boten hingeschickt nach Ägypten. Ne? Könnt ihr uns beistehen? Der Assyrer kommt. Ja? Haben die gemacht. Und worauf, ja, was hatten denn die Ägypter? Die hatten viele Pferde. Das war damals schon so, als das Volk Israel aus Ägypten zog, nicht? Da ist der Pharao mit seiner Heeresmacht hinter ihnen hergeritten. Mit all seinen Wagen und Pferden. Und sie sind durch das Rote Meer gegangen. Und kaum war der letzte Israelit am Ufer, schlugen die Wasser zusammen. Und das ganze Heer der Ägypter ertrank. All die Streitwagen, all die Rosse ertranken im Rot. Also die Streitwagen sind nicht ertrunken, aber sind versunken. Nicht? Und die Rosse kamen um. Und alle, die darauf ritten oder in den Wagen saßen. Und er sagt, ja, warum vertraut ihr auf Ägypten? Wegen dem, weil die Streitwagen haben, weil die Pferde haben, weil ihr glaubt. Ja. Können wir jetzt einfach mal auf die Ukraine übertragen, nicht? Die sehen natürlich, dass sie dem militärischen Potenzial der Russen alleine nicht gewachsen sind, ja. Und vertrauen und hoffen, dass sie vom Westen hier Panzer bekommen. Es geht ja gerade um Kampfpanzer, ob sie die bekommen oder nicht. Ja, ich will nichts dazu sagen. Menschlich ist das alles verständlich. Aber wenn wir das auf uns übertragen, wir sollten als Gläubige, wenn wir in Not kommen, nicht auf Menschen vertrauen. Und nicht unsere Rettung bei Menschen suchen, sondern wirklich dem Herrn vertrauen. Und immer gerade auch, ich meine das jetzt nicht in Bezug auf unseren lieben Bruder Peratona, ich meine aber allgemein, wenn wir in übenden Umständen sind, dann dürfen wir Gott auch mal fragen, Gott, hast du mir was zu sagen dadurch? Muss ich etwas lernen? Ja. Aber wir dürfen das nie zu einem anderen sagen. Hör mal, du bist in übenden Umständen, da hat Gott dir sicher mal was zu sagen. Hast du schon mal drüber nachgedacht? Das können wir nicht machen. Das muss schon der selbst sich fragen. Und manchmal sind die übenden Umstände auch nur nicht, um Böses aufzudecken oder weil es Zucht ist. Manchmal ist es einfach eine Übung für den Glauben. Gold wird geläutert. Gold wird geläutert. Dreck wird nicht geläutert, aber Gold wird geläutert. Ja. Kapitel 32 ist dann ein Einschub, ist kein Wehe, sondern ein Ausblick auf das Friedensreich, nicht der erste, das hatten wir gesehen, es ist schon mehrmals gekommen. Ein Ausblick auf die gerechte Regierung Christi. Es kommt nochmal eine Warnung, dann aber der auf den Segen des tausendjährigen Reiches. Das Das ist etwas, wo ich mich auch drauf freue. Auch wenn meine Heimat eigentlich eine himmlische ist. Aber es wird einmal auch auf der Erde so sein. Das Recht wird sich niederlassen in der Wüste und die Gerechtigkeit im Baumgarten wohnen. Und das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein. Und der Ertrag der Gerechtigkeit, Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Das ist diese Sprache des Alten Testamentes, nicht? Gemeint ist das tausendjährige Reich. Und mein Volk wird wohnen an einer Wohnstätte des Friedens und in sicheren Wohnungen und an stillen Ruhestätten. Das ist das Volk Israel. Ja, und Gott hat gesagt, kein Friede den Gesetzlosen, kein Friede. Solange nicht praktische Gerechtigkeit da ist, wird es keinen Frieden geben. Und der Thron des Messias, die Basis dieses Thrones, ist Gerechtigkeit. Und das Ergebnis dieser Gerechtigkeit ist Friede, Ruhe und Sicherheit. Das letzte Wehe, das sechste, gilt wieder Assyrien. Wie gesagt, der Macht damals, aber auch wird der Feind, der in der Zukunft Israel noch bedrängen wird aus dem Norden, der Jerusalem erobern wird. Dieser Feind wird prophetisch im Alten Testament Assyrien genannt. Und diesem Feind, diesem auch noch zukünftigen Feind, gilt das Wehe. Der Verwüster wird selbst verwüstet. Und dann noch einmal ein Blick in das tausendjährige Reich. Wehe dir, Verwüster! Und du selbst wurdest, ich füge mal in Klammern an, bisher nicht verwüstet. Und dir, Räuber, man hat dich bisher nicht beraubt, weil es einfach die stärkste Macht da war. Sobald du das Verwüsten vollendet hast, sobald du meine Zuchtrute gewesen bist, in Verwüstung, dann wirst du verwüstet werden. Sobald du mit dem Rauben fertig bist, wirst du beraubt werden. Der Assyrer, also dieser Feind aus dem Norden, wird wirklich auf den Bergen Israels sein Ende finden, wenn der Herr Jesus seinen Fuß auf den Ölberg setzt. Wir müssen unterscheiden der Zukunft, wenn der Herr Jesus kommt, den Antichristen und das Haupt des Römischen Reiches zu vernichten, das wird in Armageddon sein, das finden wir in der Offenbarung. Ich glaube nicht, dass er da seinen Fuß auf die Erde setzt. Er kommt auf diesem weißen Pferd, vom Himmel her kommt er zwar. Und aus seinem Mund geht hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Die himmlischen Heerscharen folgen ihm, das wird dort beschrieben. Aber mir scheint, dass das Gericht praktisch so, entschuldige den Ausdruck, so wie bei Star Wars, ne? Ein Gericht sein wird das vom, zwar wird er sichtbar sein, aber er wird nicht auf die Erde kommen. Aber wenn der Assyrer vernichtet wird, der wie gesagt Jerusalem erobert hat, und dann weitergezogen ist nach Ägypten oder ziehen wird, das heißt noch zukünftig, dann Gerüchte hören wird, also die Gerüchte werden Armageddon betreffen, dann zieht er wieder nach Norden und er will die Stadt zum zweiten Mal sich unterwerfen. Das ist so, ich versuche das mal zu erklären, wenn der Antichrist und der König des Römischen Reiches durch den Herrn besiegt ist, Die treuen Juden sind geflohen aus Israel in dem Moment, wo der Antichrist das Bild des römischen Hauptes im Tempel in Jerusalem aufgestellt hat. Das Gräuelbild, davon hat Daniel schon geschrieben. Und der Jesus hat gesagt, sobald das geschieht, dann flieht in die Berge, in die umliegenden Länder, flieht. Und er sagt, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschieht. Und wehe den Schwangeren in jenen Tagen, die einfach nicht fluchtfähig sind, aufgrund ihrer persönlichen Umstände. Aber sie werden fliehen und werden in den umliegenden Ländern Unterschlupf finden, während der Antichrist in Jerusalem herrscht. Aber wenn der jetzt beseitigt ist, wegen ihm sind sie geflohen, dann kehren sie zurück. Und dann werden sie die Besatzungsmacht, die der Assyrer beim Weiterzug nach Ägypten zurückgelassen hat, die werden sie besiegen. Und das werden die Dinge sein, die den Assyrer dann veranlassen, aus Ägypten wieder nach oben zu ziehen, um dieses Aufmüpfige Jerusalem, das gerade dabei ist, abzuschütteln, die assyrische Herrschaft zum zweiten Mal endgültig zu besiegen. Und dann kommt der Herr Jesus und setzt jetzt wirklich auf die Erde. Und dann setzt er seinen Fuß auf den Ölberg, auf jenen Berg, von dem er aus in den Himmel gefahren ist. Und dann wird der Assyrer dort sein Ende finden. Finden wir in Kapitel 34 und 35 noch das Gericht über Edom und seine Verbündeten. Edom wird ausgelöscht. Denn trunken ist im Himmel mein Schwert, siehe, auf Edom fährt es herab und auf das Volk meines Bannes zum Gericht. Denn der Herr hat einen Tag der Rache, ein Jahr der Vergeltung für die Rechtssache Zions. Dieses Volk Edom, die Nachkommen Esaus, in ihnen hat immer der Hass geschwelt, den Esau gegen Jakob gehabt hat. Wir wissen, dass Jakob, der hatte sich auch was zu Schulden kommen lassen, nicht? Er hatte das Erstgeburtsrecht. Hat er seinen Bruder abgeluchst? Gut, da ist sein Bruder noch drauf eingegangen, der Esau. Gib mir von dem Roten da. Was soll ich mit dem Erstgeburtsrecht? Gab nichts drum. Hat es verachtet, sagt das Neue Testament. Das Erstgeburtsrecht verachtet. Und hat es ihm verkauft für ein Linsengericht. Aber dann hat auch Jakob später noch den Segen erschlichen. Nicht? Jakob war der Zweitgeborene. Es waren ja Zwillinge, aber er kam nach Esau aus dem Leib der Mutter. Hielt sich fest an der Ferse seines Bruders, da er sein Name Jakob Fersenhalt. Und ja, als er sich den Segen erschlich vom Vater, ihr kennt die Geschichte, da hat ihm seine Mutter geholfen, nicht? Jakob war ein Mann, der nicht so behaart war wie sein Bruder Esau. Und Isaak war fast blind. Und da hat die Mutter gesagt, das merkt der Papa sofort, wenn er dich am Arm anfasst, deine glatte Haut, dann merkt er sofort, das ist nicht Esau. Dann haben sie eine Ziegenlämpchen geschlachtet und haben die Haut da drüber gewickelt, damit es aarig war. Hat auch noch Kleider von Esau angezogen, damit er so roch wie Esau. Das Einzige, was er nicht verstellen konnte, war seine Stimme. Da war Esau ein bisschen... Aber die anderen Dinge waren so überzeugend. Scheinbar haarige Haut, der Geruch der Kleider. Und dann hat er ihn gesegnet. Ja, und dann wissen wir, musste Jakob fliehen, nicht? Weil Esau nach seinem Leben trachtete. Und dieser Hass, der zum Teil begründet war, ja, Jakob war da nicht ganz unschuldig, ja, den kennzeichnete später das Volk immer. Der Edomiter. Sie selbst waren so stark nicht, aber sie haben sich immer gefreut, wenn Israel unter irgendeiner anderen Nation runtergedrückt wurde, dann haben sie dieser anderen Nation beigestanden, ja, und waren spöttisch und hämisch. Und darum werden sie hier genannt, weil sie vielleicht der längste Feind sind dieses Volkes. Und das war ein Bruder. Ja, und in Kapitel 35 kommt der Segen des Friedensreiches, ist ein bisschen aufgespalten, dieses Kapitel. Zuerst haben wir den Segen, den Gott im Lande geben wird, und dann haben wir die Verse, die von dem Segen sprechen, den das Volk in dem Land bekommt. Sieh, die Wüste wird in voller Blüte stehen. Und frohlockend, ja, frohlockend und jubelnd, die Herrlichkeit des Libanon ist ihr gegeben, die Pracht des Karmel und Sarons. Muss man mal gucken, wo die Gebiete liegen, nicht der Karmel. Und der Libanon ist ein sehr fruchtbares Gebiet. Es ist ja interessant, wenn man so Satellitenbilder sieht von Israel, dann sieht man ganz genau, die haben ja das Land sehr bewässert, wie mit einem Lineal gezogen, wo es dann in die Wüste Negev übergeht, nicht? Wo es plötzlich einfach nur noch Sand ist. Aber die Wüste wird in voller Blüte stehen und frohlocken. Und dann die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Ob das die sind, die Juden, die in die Umgebung geflohen sind, und dann zurückkehren. Ich möchte da mal etwas lesen aus einem Psalm, wenn mir das mal aufschlagt. Das ist aus den Stufenliedern ein wunderbarer Psalm. Psalm 126. Ein Stufenlied. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, waren wir wie Träumende. Da wurde unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Jubel. Da sagte man unter den Nationen, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan. Wir waren fröhlich. Und das ist interessant. Wir haben hier drei Gruppen in diesem Psalm. Wir haben die wie Träumende sind, als die Gefangenen Zion zurückkehren. Ich vermute, das sind die, die in die Berge geflüchtet sind, aufgrund dessen, dass sie das Wort des Herrn ernst nahmen, wenn dieses Gräuelbild aufgerichtet war. Und sie wussten ja nicht, was mit denen passiert ist. Sie haben vielleicht gedacht, die sind umgekommen bei dieser Flucht. Und dann, das waren ja zum Teil Verwandte, ja, Bekannte. Und dann kommen sie zurück und sehen sich wieder. Zwischen liegen etwa 3,5 Jahre, wo die weg waren, ganz weg. Das ist die letzte Hälfte der Danielswoche. Dann kommen sie zurück und dann heißt es aber in Vers 4, führe unsere Gefangenen zurück, Herr, wie Bäche im Mittagsland. Ich dachte, die haben doch gejubelt, dass sie zurückgeführt worden sind. Und jetzt sagen sie, führe die Gefangenen zurück. Vielleicht spricht das von den 10 Stämmen, die noch nicht zurückgekehrt sind. Sie denken auch an die, die werden auch noch kommen. Es gibt also verschiedene Gruppierungen im Volk Israel. Es gibt die Juden, die, muss man sagen, dem Antichristen folgen, die finden ihr Gericht. Aber dann gibt es die Juden, die wirklich den Messias erwarten, aber denen die Flucht nicht gelungen ist, weil sie vielleicht schwanger waren. Oder aus irgendwelchen anderen Gründen ist ihnen die Flucht nicht gelungen. Sie sind auch in Jerusalem, sie sind in dem unmittelbaren Zugriff des Antichristen. Sie machen die schlimmste Zeit durch. Unter seinen Augen müssen sie leben als solche, die auf den Messias warten. Wir wissen, was denen geschieht, die das Zeichen nicht annehmen. Ne? Das wird ganz schwierig sein für sie. Dann haben wir die zweite Gruppe, die auch auf den Messias warten, denen die Flucht gelungen ist, als als dieses Götzenbild aufgestellt wurde im Tempel. Sie kehren zurück, nachdem der Antichrist vernichtet ist. Und dann denken Sie an die anderen, an die 10 Stämme, die noch über die ganze Welt verstreut sind. Auch sie werden zurückkehren. Und die Befreiten des Herrn werden zurückkehren und nach Zion kommen mit Jubel. Und ewige Freude wird über ihrem Haupt sein. Und sie werden Wonne und Freude erlangen und Kummer und Seufzen werden entfliehen. Wir dachten vorhin an solche unter uns, die vielleicht in Übungen sind. Wo dort auch im Moment gesundheitlich einiges durchzustehen. Noch ein Weilchen still vertraue. Dann kommt der Herr. Dann gibt es keine körperlichen Beschwerden mehr, gar keine mehr. Dann wird er jede Träne abwischen von unseren Augen. Ja, damit haben wir die ersten 35 Kapitel überflogen. Ist mir völlig klar, dass das noch mit dem Düsenjet drüber war. Ja, das ist mir völlig klar. Lasst uns 2 Monate geben, jeden Tag hier, dann können wir ein bisschen mehr machen. Ja, und jetzt kommt... Bis 7:30 habe ich. Ja. Das will ich auch nur ganz kurz machen. Dieser historische Einschub, dieses Miteinander von Hiskia und Jesaja in diesen 3 anfangs schon genannten Situationen. Wie gesagt, 20 Jahre nachdem das Nordreich in die Gefangenschaft geführt worden ist durch den Assyrer, ist ein nachfolgender König, hatte vor, auch das Südreich sich einzuverleiben. Und nachdem schon einige Städte Judas gefallen waren, war er mit seiner ganzen Heeresmacht vor den Toren Jerusalems. Das wird in Kapitel 36 geschildert. Und diese Schilderung finden wir auch in den historischen Büchern, in 2. Könige 18 bis 19. Dort finden wir den ausführlichsten Bericht darüber. Weil es um militärische Ereignisse geht, ist das klar. Das steht im Buch der Könige am ausführlichsten. Und in 2. Chronika ist das etwas kürzer, in 20 Versen. 21 Versen wird es dort wiedergegeben. Das hatten wir da auch schon behandelt. Darum will ich das nicht weiter . Ja, wir sehen, dass der Rabsake, das war der Heerführer, der hat Hiskia herausgefordert. Hiskia hat ihm geantwortet. Darauf hat Sanherib selbst seinen Brief geschrieben an Hiskia. Und den hat dann Hiskia nicht selbst beantwortet, sondern er ist mit diesem Brief ins Haus Gottes gegangen. Und hat diesen Brief Gott hingelegt und mit Gott drüber gesprochen. Und dann kam Jesaja. Und er hat die Antwort Gottes gebracht, die jenem Brief Sanneribs galten. Und wie gesagt, dieser Angriff führte nicht zum Ziel. Jerusalem wurde gerettet. Der König von Assyrien kam bei seiner Heimkehr, wurde er umgebracht. Vielleicht, weil sie dachten, was bist du für ein König, der so eine Stadt da nicht kleinkriegst. Dann in Kapitel 38 kommt die Krankheit Hiskias und seine Genesung. Auch das finden wir im Buch der Könige. In dem Chroniker ist es nur ein einziger Vers, wo das gesagt wird. Ich möchte das aber nochmal als Gelegenheit nehmen. Gut, wie gesagt, wir leben im Moment hier in unserem Land noch in Ruhe und Frieden. Ich habe das mitbekommen letztes Jahr. Ich war in Tschechien, hatte dort die Gläubige besucht. Und in der kleinen Versammlung, wo ich auch dann, die haben so ein paar Räumlichkeiten, wo man auch als Bruder, wenn man kommt, dann schlafen kann. Wir haben da mehrere Zimmer, sehr schön, so mit Dusche und allem, ganz toll gemacht. Da waren Geschwister aus der Ukraine. Ein Vater mit seiner Frau, mit seinen noch kleineren Kindern und mit einer Schwiegertochter. Nein, Entschuldigung, mit einer verheirateten Tochter. Sein Sohn und sein Schwiegersohn sind eingezogen worden. Waren in dem Alter. Diese Geschwister versammelten sich in Soledar. Das Wort sagt euch etwas, nicht? Nicht? Lest keine Nachrichten. Soledar ist diese Kleinstadt, 10.000 Einwohner. Ja, ich lese halt, weil ich die Geschwister dort kenne. Ja. Und die ist bei Bachmut nebenan und die ist jetzt von den Russen eingenommen worden. Da ist kein Haus mehr ganz. Da steht nichts mehr. Das ist der ganze Ort. Es gibt es kein Haus mehr. Nur noch Wände. Und er hatte mir, als ich dort war in Tschechien, hatte er mir Bilder gezeigt von ihrem Haus. In dem Nachbarhaus auf der anderen Straßenseite hat er eine Granate eingeschlagen. Das Haus sah entsprechend aus. Und als die Granate explodierte, waren in seinem Haus alle Fenster kaputt gegangen durch den Druck. Und die Wände waren ganz geblieben, es waren nur die Fenster kaputt, nicht? Aber dann, das war eben eine solche Situation, da waren kleine Kinder da, dass sie geflohen sind. Nicht? Und jeden Morgen rief er über Handy seinen Sohn an, wie geht es dir? Lebst du noch? Das ist schon schlimm, nicht? Eine solche Situation. Eine andere kleine Versammlung ist in Saporoschia. Nicht? Dort, wo das größte Kernkraftwerk ist, nicht? Was die Russen ja auch besetzt haben. Dort kommen die Geschwister noch zusammen. In einem Privathaus kamen sie immer zusammen. Mein Bruder Dima, war die Frau vom Bruder Dima, er hat einen Sohn, der arbeitet in Berlin. Und die Mutter, die Frau vom Bruder Dima, ist in Berlin bei ihrem Sohn, zusammen mit der Tochter. Der Vater ist mit einem anderen Sohn noch dort geblieben, damit die Versammlung, das Zusammenkommen aufrechterhalten wird. Ja, solche Sachen können einen persönlich schon sehr belasten, wenn man darunter leidet. Und so sind auch vielleicht unter euch Dinge, solche, die jetzt nicht Krieg, aber was weiß ich, Arbeitslosigkeit oder Ähnliches, das belastet. Oder wie das nächste hier, Krankheit. Manchmal ist es so, dass wir die eine Prüfung des Glaubens bestehen, uns wirklich gut verhalten darin, uns auf den Herrn stützen. Und die andere können wir dann nicht bestehen, nicht? Fallen wir. Hier bei der Krankheit Hiskias, der erkennt das auch nicht. Dann, als er das dann hörte, was er hat, dann hat er sich in seinem Bett zur Wand gedreht. Nicht? Das kann man natürlich verschieden deuten. Nicht? Das kann natürlich heißen, lasst mich alle in Ruhe. Ne? Ich will nichts mehr hören und sehen. Aber das macht ihm Gott nicht zum Vorwurf. Er heilt ihn von der Krankheit. Wird gesund. Dann wird Manasse gezeugt, der Sohn, der später König wird und so einen bösen Weg genommen hat. Nun ja, aber zurecht kam, das muss man auch sagen. Da ging es um Leben und Tod bei dieser Krankheit. Ja. Ja, und dann kommt in Kapitel 39 dieses Versagen Hiskias, weil er seinen Reichtum zur Schau stellte vor den Abgesandten von Babel, die von der wunderbaren Rettung gehört haben, vielleicht von beiden, der Rettung von Assyrer als auch der Rettung von dieser Kranke, so schweren Krankheit. Und es wäre aller Anlass gewesen, Gottes Gnade zu loben vor diesem. Aber ich muss euch sagen, das passiert so schnell. Als ich noch in Esslingen wohnte, wir wohnten da ja eigentlich zur Miete, hatten aber ein ganzes Haus, wo wir mit unseren Kindern wohnten. Ich habe da auch immer einiges gemacht. Ich bin ja eigentlich Lehrer und kein Handwerker. Meine Kinder haben dann später, die Handwerker wurden manchmal gesagt, Papa, lass mal uns machen. Aber es ist immer einigermaßen gegangen und ich habe sogar ein eigenes Bad gebaut und mit Abwasser und Zuwasser und allem ging schon. Aber 1a war es nicht, aber es tat, ja. Gut, und dann bekam ich Besuch von einem alten Bruder und ganz stolz führte ich ihn durchs Haus, nicht? War der alte Bruder Waltersbacher, nicht? Alles zu ihm gezeigt, was ich am Haus die letzte Zeit gemacht hat. Und als wir dann unten wieder im Wohnzimmer standen, guckt er mich an und sagt, hat mir Hiskia jetzt alles gezeigt? Boff! Das saß, ne? Ich habe natürlich gewusst, was er meinte. Hat mir Hiskia jetzt alles gezeigt? Naja. Da können wir auch von lernen. Lasst uns nicht, wenn der Herr Gnade gegeben hat in manchen Dingen in unserem Leben, sei es beruflich, sei es familiär, sei es in anderen Dingen, dass wenn wir uns rühmen, wirklich nicht, vor allem wenn wir sagen, wenn das Gelingen auch zum Teil abhängig war von unserem Einsatz, dass wir die Hand angelegt haben und was daran getan haben, ja, dann besteht sehr schnell die Gefahr, dass wir uns selbst loben. Ja. Und das war hier der Fall gewesen. Und da muss Jesaja ihm ankündigen, alles, was du jetzt da denen vor Augen geführt hast, ja, das werden sie eines Tages abschleppen. Ne? Das wird alles nach Babel gehen. Hiskia demütigt sich dann, er war einer, der eigentlich nahe bei Gott war. Und wenn ein Prophet ihn darauf hinwies, hat er was recht. Bekannte das, und dann hat auch Jesaja gesagt, es wird nicht in deinen Tagen kommen. Das wird kommen, aber nicht in deinen Tagen. Das war dann wieder ein gewisser Trost für Hiskia, dass er das selbst nicht mehr erleben würde. Und möchte das doch auch bei uns der Fall sein, dass wir im Großen und Ganzen wirklich nahe beim Herrn sind. Wir sehen Männer, die mit Gott angefangen haben, und am Ende fragt man sich, sind das überhaupt noch Gläubige? Das sind Männer dabei, die Bibelbücher geschrieben haben. Ne? Salomo. Sprüche geschrieben, den Prediger geschrieben, das Hohelied geschrieben. Am Ende wurde er zum Götzendienst durch seine vielen Frauen verleitet. Wissen wir. Trauriges Ende von einem Salomo. Wir sehen auch nie, dass er darüber je Buße getan hat. Ich bin überzeugt, er ist ein Gläubiger, den finden wir im Himmel wieder. Aber das ist nicht so ein schönes Ende von Salomo. Bei David, eine ganze Zeit mit Gott gegangen, da gab es mal so kleinere Sachen, wo er auch mal kein Gottvertrauen hat, aber im Allgemeinen Gottvertrauen und Gott gehorcht und auf Gott gewartet. Und dann kam dieser ganz tiefe Einbruch in der Mitte seines Lebens. Da, wo eigentlich alle Übungen schon vorbei waren, wo er König in Jerusalem war. Joab war draußen mit dem Heer und er konnte sich auch auf sein Dach setzen und Däumchen drehen. Nicht? Wenn ich so sagte, er wäre lieber draußen beim Heer gewesen, das wäre vernünftiger gewesen. Aber wir haben alle leicht reden. Auf jeden Fall wissen wir, was dann geschah, die Sünde mit Bathseba, mit der Frau eines seiner Soldaten. Das war der tiefe Einbruch bei David. Aber er ist ganz zurechtgekommen. Das muss man sagen. Er ist wirklich, Nathan kam dann zu ihm und überführte ihn dieser Sünde. Und er kam wieder ganz zurecht. So dass er insgesamt doch das Zeugnis erhielt, dass er der Geliebte Gottes war, dieser David. Und möchte das auch bei uns sein. Wir werden Fehler machen, wir werden auch sündigen und tun das. Aber dass wir die Dinge wieder ordnen, so wie das auch Hiskia getan hat, und die Gemeinschaft mit Gott dann wieder ganz haben. Ja, ich bin dankbar, der Herr hat auch in der zweiten Session, am Anfang war es wieder ganz schlecht, und dann wurde es immer wieder besser. Ihr habt sicher auch innerlich gebetet. Vielen Dank dafür, ich durfte so den Herrn erfahren. Ich möchte neben dem Überblick, wo man gar nicht alles behalten kann, so manche Dinge, wo ich versucht habe anzutippen, hängen geblieben. Bernd sagte mir noch was in der Pause, das war ihm wichtig, das hatte ich gar nicht angesprochen. Er sprach einmal von der Jungfrauengeburt, die wir in einem Vers haben. Die Jungfrau wird schwanger werden, nicht? Natürlich wisst ihr, dass diese in der modernen Theologie, in der Kirche, wird das nicht mehr geglaubt im Allgemeinen. Wir versuchen es ja auch noch sprachlich da was anders zu sagen. Wir möchten daran festhalten, nicht? Wir wissen, dass in dem Moment, wo Josef entdeckt, dass seine Verlobte schwanger ist, er liebt sie, dann er hätte sie steinigen lassen können. Aber weil er sie liebte, wollte er sie entlassen. Und dann kommt der Engel und sagt, nee, da ist kein anderer Mann. Das hatte natürlich Josef vermutet. Wollen wir diesen Berichten der Bibel glauben? Der Herr Jesus ist von einer Jungfrau geboren worden. Wollen wir da einfach daran festhalten? Und das andere, was er noch sagte, was eine große Sünde war im Volke Israel, die auch Jesaja beschreibt, ist, dass sie zu Wahrsagern gegangen sind. Das tun ja manche Menschen, wenn sie über die Zukunft informiert werden wollen, nicht? Ich weiß das von meiner Schwiegermutter. Sie ist in Prag damals auf dem Radschin, hat sich aus der Hand lesen lassen. Und seitdem, ich habe das in ihrem Tagebuch später verfolgen können, lag ein Bann auf ihrem Leben. Sie war eine Gläubige. Hatte sich aber die Zukunft von so einer Wahrsagerin voraussagen lassen, die auch eintraf. Ich möchte jeden warnen hier, in Bezug auf Unsicherheiten, die er hat, in Bezug auf Zukunft, einen solchen Weg je zu beschreiten. Auch nicht aus Spaß. Auch nicht aus Spaß. Ich mache auch der Teufel, mal sehen, was die sagt. Ja? Da wollen wir uns ganz klar von distanzieren und nichts damit zu tun haben. Es kann sein, dass da Scharlatane darunter sind, die nur Geld machen wollen. Aber das wissen wir nicht. Aber es kann auch sein, dass sie von dunklen Mächten gesteuert werden und dann begeben wir uns in deren Nähe. Und das sollten wir als Gläubige niemals tun. Gott hat immer gesagt, fragt mich. Und sein Wort sagt uns genug über die großen Dinge, die kommen. Wir wissen sie. Wenn nur die Menschen das Wort ernst nehmen würden, wenn ein Putin verstehen würde, dass der Herr Jesus gesagt hat, wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Ja. Das Wort steht fest. Keine Frage, das gilt. denke nicht, dass Putin eines natürlichen Todes sterben wird. Ich bringe ihn nicht um, keine Angst. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Das sind Dinge, die Gottes Wort sagt. Und da können wir ganz gewiss sein, sein Wort trifft ein. Und da brauchen wir nicht Horoskope lesen, da brauchen wir nicht zu Wahrsagern gehen. Ich kann nur davor warnen, weil du das ansprachst, habe ich es noch ganz kurz gesagt. Ja.